Und mit dieser Kakophonie aus Franz Liszt und den ungarischen Rhapsodien und den Aufnahmen vom 23. Oktober vom Parlament in Budapest nehme ich Sie mit hinein in ja, ein Land, was nach wie vor immer noch mich vor große Fragezeichen stellt. Aus einer Erinnerung der Zeit vor 1989 war Ungarn für mich als Kind in der DDR irgendwie eher das Land, in dem alles irgendwie ganz wunderbar schien. Seit spätestens 2010 hat sich dieses Bild erheblich gewandelt. Es hätte sicherlich Gründe genug gegeben, vorher auch schon Sorgenfalten im Gesicht zu tragen. Ich allerdings habe erst ab 2010 so einen Fokus auf Ungarn gelegt, als dort nämlich Viktor Orbáns Partei Fidesz an die Macht gekommen ist. Seitdem ist viel passiert, seitdem haben auch wir viel berichtet über Ungarn und die politischen Entwicklungen im Land. Seitdem haben wir viel gesprochen mit Menschen, die in Ungarn leben, die direkt auch von den politischen Veränderungen in Ungarn betroffen gewesen sind. Und heute nehmen wir wieder zum Anlass, über Ungarn zu sprechen, beziehungsweise über die Politik der ungarischen Regierung zu sprechen, angesichts der Jahrestage, die gerade sozusagen in Reihe stattfinden. Denn vor 60 Jahren hat der Aufstand gegen die sowjetische Besatzung, so wurde es empfunden, und gegen die von der Sowjetunion eingesetzte kommunistische Regierung in Ungarn stattgefunden. Am 4. November 1956 ist das zu einem neuen militärischen Höhepunkt angelaufen, wo selbst mit Kampfflugzeugen und großen Truppen sozusagen die sowjetische Armee versucht hat, den Aufstand niederzuschlagen. Das Ganze fällt aber 60 Jahre später natürlich in eine politische Situation, die sehr beachtenswert ist, und in diesem Fall interessiert uns auch der Rückgriff auf diese Geschichte, wie also der 60. Jahrestag durch die Regierung Orbán benutzt wird und wie Gedenkkultur in Ungarn aussieht. Ich freue mich, dass Sie nicht meinem Referat zuhören müssen dazu, sondern dass ich mit Dr. Christian Ungvari, einen Historiker, am Telefon begrüßen kann, der sozusagen Zeithistoriker ist und damit das 20. Jahrhundert im Blick hat. Und ich sage erstmal guten Morgen nach Budapest.
Guten Morgen.
Herr Ungvari, Sie haben sozusagen die Klänge, die ich gerade eingespielt habe, von den Protesten auf der Veranstaltung, die Viktor Orbán vom Parlament hat abhalten lassen am Nationalfeiertag zusammen mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda. Sie waren dort und haben sozusagen an den Protesten teilgenommen. Was hat Sie bewegt, dorthin zu gehen, und warum haben Sie dort lautstark protestiert?
Das ist eine längere Geschichte, aber die wichtigsten Motivationen kamen aus zweierlei Begegnungen. Einmal dadurch, dass selbst mein hochgeschätzter Professor an der Universität, der sich sonst mit der öffentlichen Meinungsbildung sehr zurückhält, auch offen die Geschichtspolitik der Regierung kritisiert hat in einer Konferenz. Und zum anderen traf ich eine Freundin am Samstag, die sagte, sie würden dorthin gehen und pfeifen. Und weil ich mit der Propaganda der Regierung in diesem Punkt überhaupt nicht einverstanden bin, im ganzen Gegenteil, ich finde es entsetzlich, deshalb habe ich gesagt, ich gehe auch dorthin. Ich wusste gar nicht, dass eine Partei auch eine Protestkundgebung organisiert hat. Das war mir also unbekannt. Ich bin sozusagen völlig spontan dorthin gegangen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, die Geschichtspolitik der Regierung. Ich habe vor einigen Wochen gelesen in einer deutschsprachigen Zeitung, dass in Ungarn ein Schulbuch Verbreitung gefunden hat, in dem Viktor Orbán als historische Figur auftaucht, in dem Verweise auf seine Reden stattfinden und er quasi, obwohl er noch im Amt ist und sozusagen die allerjüngste ungarische Geschichte prägt, schon mit seinen Sichtweisen auf die Gesellschaft und auch auf die Geschichte Lehrbuchfigur geworden ist. Wenn wir über die Geschichtspolitik Ungarns reden, welchen Aspekt bildet dann diese kleine Episode?
Ich glaube, das ist eigentlich nicht das große Problem. Natürlich kann man das sehr wohl kritisieren. Andererseits, es mag jetzt paradox klingen, Viktor Orbán ist in der Tat ein historischer Figur, nämlich er ist der talentierteste Person auch heute in der ungarischen Politik. Nur er nutzt sein Talent zu entsetzlichen Zwecken. Ich denke, dass was Sie sagen, das ist eine Frage des guten Geschmacks. Sowas würde man einfach nicht tun, wenn ein Politiker im Amt ist. Dann verewigt man sich nicht in dem Geschichtsbuch. Was aber, ich meine, fachlich für meinen Beruf, aber auch für das ganze Land viel verheerender ausfällt, ist das Hetzpropaganda zum Beispiel, was gegen die Europäische Union getrieben wird, wo gerade aus dem Anlass von 1956 Brüssel mit Moskau gleichgesetzt wird. Das finde ich aus mehreren Gründen als eine nationale Katastrophe eigentlich. Einmal, weil wir haben schon das einmal jetzt durchexerziert, gerade in Großbritannien, wozu es führt, wenn eine ganze Bevölkerung verarscht wird. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber meine Meinung ist, dass auch dort der Austritt aus der Europäischen Union eigentlich einer Hetzpropaganda zu verdanken ist. Zum anderen aber, im Gegensatz zu Großbritannien, hängt Ungarn von der Europäischen Union absolut ab. Wenn wir nicht Mitglieder der Union wären, dann wäre hier eine Katastrophe los. Und jetzt spielt die Regierung sozusagen mit offenem Feuer, weil sie propagiert einen Freiheitskampf zwischen meinetwegen Brüssel und Putin, wobei sich immer mehr Putin anbietet und tut aber auch so, also Brüssel uns unterdrücken würde, wobei wir ja freiwillig beigetreten sind und wobei wir ja Mitglieder der Europäischen Union sind. Wir unterdrücken also eigentlich in Praxis uns selbst. Das finde ich also sehr, sehr schlimm und das war das Wichtigste, weshalb ich protestiert habe.
Also sozusagen die Nutzung des Gedenkens an den 60. Jahrestag, an den Aufstand in Ungarn sozusagen einzuordnen in eine Jetztzeit, in der das unterdrückerische System die EU darstellt. Das ist ja nur eine der Stilblüten der Erinnerungs- und Gedenkkultur, die mit Viktor Orbán Einzug gehalten hat. Vor einer Weile war ein großes Thema das Denkmal, das errichtet worden ist, das sozusagen die Unterdrückung bzw. an die deutsche Besetzung erinnern soll in Budapest und wo auch Ungarn sozusagen zu einem Opfer gemacht wird. Also eine Darstellung der Geschichte, eine Interpretation der Geschichte, die vor allen Dingen natürlich so identitätsstiftend ist. Welche Identität wird denn aus Ihrer Sicht durch das Beispiel 1956 oder aber eben durch dieses Heldendenkmal auf das Denkmal in Budapest gestiftet?
Also das mag in Deutschland ja nicht unbekannt sein, weil dort gab vor 40 Jahren auch Bedarf an solche Gesichtsweisen. Es geht ja primär darum, dass die eigenen Leute immer unschuldig sind und Schuld immer die anderen tragen. Und in diesem Sinne ist dieser erwähnte deutsche Besatzungsdenkmal eigentlich ein Persilscheindenkmal, nämlich hier werden Persilscheine für die gesamte ungarische Bevölkerung verteilt, weil es gesagt wird, ihr seid ja alle blank-weiß und die Schuld sind die bösen Deutschen, die unser Land geknechtet haben. Das Problem ist nur, dass wir damals Verbündete waren mit Deutschland, im Gegensatz zu Polen meinetwegen. Und gerade weil Ungarn verbündet war, brauchte man hier nur 50 deutsche Beamte, um 430.000 Juden in 6 Wochen abzutransportieren. Und das ist natürlich nichts als Geschlechtsklitterung, was hier getrieben wird. Es gibt aber Bedarf, und ich muss also betonen, es ist nicht spezifisch ungarisch. Das gab also in allen Ländern der Welt. Es ist nur ein Unterschied, dass man sich nach einer Zeit von dieser Geschichtsdeutung eigentlich erholen sollte. Und in einer Demokratie müsste es auch möglich sein, offen dagegen einzutreten. Und das ist in Ungarn immer weniger der Fall.
Selbstverständlich ist es kein ungarisches Phänomen, dass Geschichte und Betrachtung und auch Gedenkkultur immer auch politische Dimensionen haben. Wenn wir uns jetzt das Gedenken an 1956 nehmen, dann ist das ja eigentlich für eine, wenn man es vorsichtig ausdrückt, rechtskonservative Regierung wie die des Fidesz relativ kompliziert, die direkte Bezugnahme auf Menschen zu nehmen, wie Imre Nagy zum Beispiel, der ja als Reformkommunist jetzt nicht die kapitalistische Gesellschaft vorhatte, sondern eigentlich eine andere Vorstellung von Kommunismus umsetzen wollte. Wie funktioniert denn das aktuell? Wie wird denn 1956 trotz dieser Widersprüche dargestellt?
Also Imre Nagy ist aus der offiziellen Erinnerungskultur einfach getilgt worden. Er kommt nicht vor. Wobei man sagen muss, Imre Nagy ist ja erst nach 1956 ein Held der Revolution geworden. Das ist eine komplizierte Geschichte. Nämlich während der Revolution selbst konnte dieser Mensch einmal gar nichts machen. Er saß in seinem Büro ohne Befehlsgewalt und die Ereignisse überholten ihn dauernd. Außerdem, Imre Nagy ist eines der ganz wenigen Kommunisten, die ihre Ansichten so verändert haben, dass sie auch den Tod auf sich genommen haben. Also Imre Nagy war während der Revolution ein Kommunist, ganz klar. Er entfernte sich davon spätestens am 4. November, als die Sowjetunion unser Land überfiel. Und er opferte sich völlig bewusst in einem Schauprozess dem Todesurteil, obwohl alle, die dort um Gnade gebeten haben, auch davongekommen sind. In diesem Sinne ist ein Märtyrertod etwas ganz, ganz Wichtiges und er wäre auch ein konsensualer Figur, nämlich selbst unter den Rechtskonservativen müsste das irgendwie akzeptiert werden. Ja, er war ein Kommunist, er hat sich aber gewendet. Aber das passt einfach nicht ins Bild, nämlich die Kommunisten müssen ja immer böse sein und deshalb ist der Imranovic keine Figur sozusagen des öffentlichen Gedenkens. Die Figuren des öffentlichen Gedenkens sind einfach diejenigen, die an der Straße gekämpft haben. Und das wäre natürlich, das ist sehr schön und interessant, nur wenn man nachfragt, wer waren diese Menschen, welchen Hintergrund hatten sie und welche politischen Ziele, dann wäre es auch notwendig, das ein bisschen detaillierter zu erzählen. Das tut man aber nicht. Das wird einfach vermischt. Nämlich würde man sich damit mehr beschäftigen, dann kämen immer mehr auch peinliche Fragen ans Tageslicht. Diese Menschen waren nicht einheitlich. Sie hatten auch keine politische Ahnung. Hätten sie nämlich eine, dann hätten sie nicht an der Straße diesen völlig aussichtlosen Kampf auf sich genommen. Diese Menschen hatten auch sehr wenig oder gar nichts zu verlieren. Und das kann also weiter fortgesetzt werden.
So etwas Ähnliches haben wir in Deutschland auch. Da ist ja der 17. Juni 1953 so ein Stichtag, der in der Bundesrepublik, also sozusagen gegenüber der DDR, immer hochgehalten worden ist als Nationalfeiertag, in der DDR einfach verschwiegen worden ist. Und im Nachgang dient er auch der quasi sowohl der extremen Rechten als auch der Bundesregierung nach wie vor zu so einem identitätsstiftenden Ding. Da hätten sich die Menschen der DDR, die Arbeiterinnen oder Arbeiter erhoben gegen die kommunistischen Unterdrücker. Dabei wird auch so eine Masse hergestellt, die so, wie Sie es gerade beschrieben haben, gar nicht bestanden hat und wird auch nicht gesagt, wie reaktionär beispielsweise auch Teile der Aufständischen gewesen sind, die quasi ja noch mit dem sogenannten Dritten Reich im Kopf unterwegs gewesen sind. Also so eine unterkomplexe Darstellung von Geschichtsabläufen eigentlich, die immer irgendwie stark manipulativ sind. Es gibt ja Wissenschaft, die das aufhebt. Ja, Wissenschaft, die also sich damit auseinandersetzt und eben Komplexität erschließt. Wie ist denn aus Ihrer Sicht, was das angeht, gerade die ungarische historische Wissenschaft verfasst?
Also keine Regierung hat mehr wissenschaftliche Organisationen auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft neu gegründet wie Fidesz. Die sind relativ gut mit Geldern ausgestattet und machen natürlich dann die Geschichtsschreibung, woran von der Seite der Regierung Bedarf besteht. Und die anderen Institutionen, die früher gab, sind entweder gleichgeschaltet worden oder aufgelöst, beziehungsweise ihre Führung muss ja dauernd davor Angst zu haben, dass wenn man hier Widerspruch einwendet, dann werden die finanziellen Mittel gekürzt oder sogar vollständig weggezogen. Und natürlich, man kann sagen, das ist keine Diktatur. In der Tat ist das keine Diktatur in dem Sinne, dass die Polizei nicht vor der eigenen Wohnung erscheint und niemand kommt ins Gefängnis. Andererseits durch Entzug der Finanzen ist auch dann sozusagen die Bildung der Meinungsfreiheit relativ eingeschränkt.
Ein Grund, warum Sie protestiert haben und ein Grund, warum es eigentlich eine öffentliche Diskussion geben müsste, die, zumindest konnte ich das lesen, über die Proteste am 23. Oktober scheinbar sehr schwer zu gestalten sind. Denn es gibt ein Bild von Ihnen in einem Artikel, wo Sie verletzt nach einem Angriff auf der Demonstration dargestellt sind. Und verletzt wurden Sie nicht von Einsatzkräften der Polizei oder Ähnlichen, die gegen die Störenden in Anführungsstrichen vorgegangen sind, sondern verletzt, zumindest ist das so dargestellt, wurden Sie von einer Fidesz befürwortenden Personen. Wie ist denn die gesellschaftliche Situation, in der so eine Auseinandersetzung mit Geschichtspolitik stattfinden müsste?
Ja, das ist eine interessante Angelegenheit. 2006, als in Ungarn Demonstrationen gab, wurden die Demonstranten auch sehr oft verletzt, allerdings von der Polizei. Die neue Methode ist, dass wenn jemand hier gegen die Regierung demonstriert, wird sie nicht von der Polizei verletzt, sondern von den Fidesz-Anhängern. Es ist auch ziemlich typisch, dass praktisch hier Leute darauf eingepeitscht werden, jeden zu zerschlagen, der sich gegen die Regierung stellt. Und das ist nicht sozusagen auf dem direkten Wege gebildet, sondern man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Es gibt so eine Gedenkfeier, wie zum Beispiel ist am 23. Oktober, und dann werden mit Bussen Leute dorthin gefahren. Und in dem Bus, wo diese Leute 2 Stunden lang sitzen, die freiwillig übrigens dazu kommen, möglicherweise auch, weil sie dann mit einem Freifahrt nach der Hauptstadt bekommen, sie werden einfach dann vom Selbst darauf eingepeitscht, dass ja, da sind die Liberalen, die Drogensüchtige, die Kommunisten. Und nach 2 Stunden funktionieren die Gesetze der Gruppendynamik einfach so, dass sie dort dann losgehen wollen. Ich bin auch Gründungsmitglied des Ungarischen Pfadfinderverbandes. In diesem Sinne habe ich es genau beobachten können, wie das mit Kindern funktioniert, wie sich Gruppen und Gegengruppen bilden. Und das geht ja auch mit Erwachsenen genauso. Und das ist natürlich eine Verantwortung der Regierung, nämlich die müsste genau wissen, was passiert, wenn diese Lügennachrichten, die sie verbreiten, wie zum Beispiel, dass wir auch die Hymne ausgepfiffen haben, dauernd unter der Bevölkerung verbreitet werden. Es geht nämlich darum, uns gegen Demonstranten so darzustellen, als ob wir die ungarische Nation auch hassen würden. Wobei das Gegenteil ist der Fall. Ich bin dorthin gekommen und ich habe diese Risiken auf mich genommen aus purer Vaterlandsliebe, weil ich Angst vor meinem Angst habe, was mit meinem Land passiert.
In dem Land, in dem liberal zu einem Schimpfwort geworden ist, ist es sicherlich schwierig, so eine Position öffentlich zu beziehen. Sie haben es ja auch gerade deutlich gemacht, und mit welchen sozusagen Massenmechanismen genutzt werden, um so eine Stimmung herzustellen, wie sie am 23. gegen die Protestierenden zum Beispiel unabhängig vom Kontext des Protestes geschehen sind. Mir bleibt zum Abschluss unseres Gesprächs immer noch irgendwie die Frage im Kopf verhängen, was macht ein Historiker wie Sie, renommiert, international anerkannt, in Ungarn, wenn ihm zusehends sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen wird für seine wissenschaftliche Arbeit? Und Sie haben gesagt, es ist keine Diktatur, niemand wird verfolgt im eigentlichen Sinne. Aber die Möglichkeit zur Arbeit kann einem genommen werden und dergleichen mehr. Wie sieht denn für Sie Ihr Aktionsradius aus, und auch in Bezug auf den Protest gegen das, was vonstatten geht auf dem Feld der Geschichtsdeutung?
Also ich persönlich kann mich nicht beklagen. Ich bin auch ein relativ bekannter Mensch und ich habe keine Angst, dass mir gegenüber hier Repressalien angewendet werden. Schon aus dem Grunde, dass ich 12 Fremdsprachen spreche und diese Nachricht dann sofort wahrscheinlich auch im Westen publik wäre. Außerdem muss ich nicht von einem Tag auf den anderen leben. Also ich bin ein relativ wohl situierter Mensch, habe eine eigene Wohnung. Also es geht nicht um eine Person. Es gibt aber sehr viele Menschen, die meinetwegen nur eine Mietwohnung haben oder mehr Kinder haben. Ich habe ja nur 2 und keine Reserven. Die sind natürlich dann viel mehr solcher Maßnahmen ausgeliefert. Ich habe sonst in der Bevölkerung auch sehr viele Solidaritätskundgebungen bekommen. Das muss man auch sagen. Seitdem habe ich an offener Straße eigentlich immer nur positive Reaktionen erlebt. Menschen haben mich völlig unbekannt gegrüßt oder mich einfach nur mit einem Lächeln zugewinkt. Die Lage ist in diesem Sinne überhaupt nicht hoffnungslos.